Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, noch eine kurze Info. Alex Meyer, besser bekannt als der Decentralist, welcher auch bereits hier im Podcast zweimal zu Gast war, hat mich zu seinem Interviewformat auf YouTube eingeladen. Wir sprachen über die Adaption von Bitcoin in der Bankenwelt, über die Bedeutung der Bitcoin-Spot-ETFs und natürlich auch über die Zinswende. Falls du reinhören oder vielleicht auch reinschauen möchtest, den Link packe ich dir entsprechend in die Shownotes. Nun aber zur heutigen Folge. Ich freue mich hier ebenfalls wieder einen Wiederholungstäter zu Gast zu haben. Leo Mattes darf ich heute hier bei mir begrüßen. Leo ist Buchautor, Betreiber der Seite fixyourmoney.space und auf vielen Meetups und Events zu finden. Er ist ein Vertreter der Austrians und ein begnadeter Sänger, wie wir im letzten Jahr auch feststellen durften. Leo, willkommen zurück im Sound Money Bitcoin Podcast.
Ja, Lodi, freut mich, dass ich wieder da bin. Singen werde ich jetzt allerdings nichts, aber ich freue mich, dass wir über ein ganz spezielles Thema reden, welches, glaube ich, nicht so oft Beachtung findet.
Ja, ich glaube, wir haben ein spannendes Thema. Über die Gesangseinlage im neuen Intro irgendwann sprechen wir vielleicht nochmal. Wir wollen über Skaleneffekte sprechen, aber bevor wir das tun, vielleicht, weil ich einfach weiß, du bist in vielen Projekten rund um Bitcoin oder im Bitcoin Space unterwegs. Was war dein letztes großes Projekt?
Mein letztes großes Projekt war tatsächlich die Seite fixyourmoney.space, wo wir eben die Aktienkurse als auch die Währungen darstellen, sowohl einmal in Dollar, Gold und auch Bitcoin denominiert, sodass man eben seine Recheneinheit wechseln kann und möglichst von einer inflationären Weltsicht auf eine deflationäre Weltsicht wechseln kann. Ökonomisch ändert sich da natürlich nichts dran, wenn man dieselben Vergangenheitsdaten hat. Aber dieser Perspektivwechsel, der ist, glaube ich, aus meiner Sicht einfach auch beeindruckend, wenn man den zum ersten Mal sieht. Und der ist eben möglich nur durch den Dreisatz. Und den haben wir jetzt vor 2 Jahren schon rausgebracht. Und der ist immer noch mal wieder Dauerthema, weil die Screenshots natürlich gern geteilt werden.
Genau das wollte ich gerade erwähnen. Also auf Twitter läuft man diesen Screenshots oder irgendwelchen Charts deiner Webseite oder eurer Webseite immer wieder über den Weg. Von dem her, wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Und tatsächlich warst du ja schon mal zu Gast bezüglich dieses Projekts. Und ich habe nachgeschaut, es war in Folge 56. Also es liegt schon 150 Folgen zurück, also schon einige Zeit vergangen. Aber nach wie vor natürlich aktuell. Und aufgrund des jüngsten Bitcoin-Kursanstiegs sind die Kurse in allen anderen Bereichen, also Aktien und so weiter, natürlich dann noch weiter gefallen auf den Charts.
Genau, bis auf die Nvidia-Aktie. Sonst geht alles gegen Null.
Das hat aber, glaube ich, auch andere Gründe an der Stelle. Lass uns mal ins Thema langsam rübergehen. Wie schon gerade angekündigt, wir wollen über Skaleneffekte sprechen, also den Economics of Scale. Speziell wollen wir betrachten, ob Unternehmen eigentlich unendlich groß werden können oder ob irgendwie die Zentrierung auf wenige Player in vielen Bereichen oder Branchen, die wir aktuell sehen, vielleicht irgendwann dann auch endet und auch wie das Ganze eigentlich zustande kommt, warum die Firmen immer größer werden, was hat das Ganze mit dem Geldsystem zu tun und wie wird es eigentlich aussehen, wenn wir ein anderes Geldsystem hätten. Vielleicht schauen wir uns ein hartes Geldsystem an wie Bitcoin. Ich denke, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Von dem her, das sind so die Themen, die wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen wollen. Bevor wir aber richtig tief ins Thema reinsteigen können, sollten wir vielleicht noch eine Frage beantworten. Und zwar, was sind eigentlich Skaleneffekte in der Ökonomie? Es ist wieder soweit. Der Ticketverkauf für das legendäre Bitcoin im Ländle ist gestartet. Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es in 2024 nur ein Bitcoin im Ländle. Dafür aber im Sommer bei hoffentlich sonnigem Wetter vom 28. bis 30. Juni. Das Programm wird erneut hochkarätig sein und wer Lust hat, von Freitag bis Sonntag im Bitcoin Hotel in Plochingen bei Stuttgart tollen Vorträgen zu lauschen, spannende Diskussionen zu hören, der sollte schnellstmöglich zuschlagen. Tickets gibt's auf der Webseite von 21 Stuttgart, Link in den Shownotes. Und ich verspreche euch, der Spaß wird auch dieses Mal bei Bitcoin im Ländle nicht zu kurz kommen. Von dem her, wir sehen uns im Ländle, Tickets in den Shownotes. Und zwar, was sind eigentlich Skaleneffekte in der Ökonomie?
Ja, also das ist ein Phänomen aus der Massenproduktion, so wird es immer beschrieben. Und zwar, dass wenn man eben, je mehr man produziert, desto mehr kann man dann zum Beispiel die Entwicklungskosten oder die Anschaffungskosten für eine Maschine eben auf die Stücke, die man produziert, umteilen, sodass dann eben die Produktionskosten für die einzelnen Stücke sinken und dann jede weitere Einheit eben günstiger wird, die man produziert und man sich so eben einen Wettbewerbsvorteil erschafft im Vergleich zu den Unternehmen, die eben weniger produzieren und deswegen eben einen Nachteil haben, weil sie eben sie für die gleichen Kosten haben, aber für weniger Stücke am Ende des Tages.
Gibt es da bestimmte Branchen oder Beispiele, wo man das ein bisschen veranschaulichen kann, was genau da darunter zu verstehen ist eigentlich?
Ja, wie gesagt, also es ist ein Phänomen der Massenproduktion. Also es ist zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn ich jetzt einen Traktor anschaffen muss, weil ich ein Feld habe, dann ist noch rentabler, wenn ich eben ein größeres Feld habe, weil ich den Traktor dann irgendwie sowieso schon gekauft habe. Und ich kann dann so eben die Fixkosten des Traktors eben umlegen auf dieses größere Feld oder genauso mit einer Maschine. Wenn ich eben nur eine Schraube aus der Maschine produziere, dann ist die Schraube natürlich extrem teuer, weil ich die komplette Maschine dafür anschaffen muss. Wenn ich jetzt aber 1 Million Schrauben produziere, dann brauche ich die Maschine nur einmal. Und so zieht sich das eben durch. Generell, wenn wir eben Maschinen haben, wenn wir Anschaffungskosten haben, wenn wir Fixkosten haben, dass die eben auch bei der Stückzahl 1 anfallen, aber eigentlich dann möchte man, dass man es öfter nutzen kann, eben bis zu millionenfacher Stückzahl.
Ja klar, die ganzen Forschungs- und Entwicklungskosten, die ich vielleicht im Vorfeld habe bei einer Maschine, die fallen natürlich dann nur einmal an, bis ich die Maschine habe und da kann ich entsprechend eine hohe Stückzahl produzieren. Ich frage vielleicht ganz plump an der Stelle, aber das ist ja das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Warum werden Unternehmen heutzutage eigentlich immer größer?
Also ich denke, das hat mehrere Ursachen. Zum einen eben, weil wir eben technologisch eben immer besser werden in der Automatisierung. Das heißt, wir entwickeln einmal dieses neue Produkt oder die neue Maschine und können sie dann immer länger verwenden, weil wir in der Wartung besser werden, weil wir Lerneffekte haben. Also die Mitarbeiter wissen immer besser, wie sie damit umgehen müssen. Das reduziert natürlich dann auch die Zeit, die wir brauchen. Die Einarbeitungsphasen werden verbessert. Wir lernen einfach immer ganz, ganz viel dazu, wie wir eben noch effizienter und besser werden können. Und so werden die Produkte dann auch immer günstiger. Und der tendenziell das eben als erstes hat, als erstes vor dem Wettbewerb hinkriegt, der hat natürlich einen Kostenvorteil oder einen Gewinnvorteil, weil seine Marge dann entsprechend höher ist, als zu dem, der eben hinterherhinkt, der vielleicht noch auf alten Maschinen, alten Methoden eben agiert, was jetzt eben diese Skaleneffekte darstellt, dass der eben am produktivsten ist, der hat am wenigsten Kosten für eine zusätzliche weitere Einheit. Und die zweite Komponente, warum Unternehmen immer größer werden, sind eben Dinge, die jetzt nicht aus dem Unternehmertum heraus passieren, sondern die eben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen darstellen, wie zum Beispiel, dass die Politik eben sagt, okay, wir geben euch eine Finanzierung, wir geben euch den Bailout, wir geben euch entsprechende Regulierung, sodass sich eben dann kein Wettbewerb bildet oder schwerer Wettbewerb bildet oder das Unternehmen dann einfach einen Vorteil hat und so dann eben dieses Unternehmen noch größer wächst, weil es eben keine realen Konsequenzen durch den Markt erfährt.
Da sind wir im Prinzip ja eigentlich schon beim Geldsystem, das wir heute haben. Das heißt, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, ganz salopp gesprochen, per Knopfdruck sozusagen Geld zu erzeugen oder der Staat sich einfach nochmal verschulden kann, kann er entsprechend natürlich eine große Firma, Deutschland zum Beispiel, Automobilbranche, schlichtweg dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze doch gesichert werden und dadurch kann die Firma entsprechend dann halt noch größer werden oder weiter existieren oder gegebenenfalls auch höhere Risiken eingehen, oder?
Diese Wettbewerbskräfte werden einfach ausgesetzt, dadurch, dass man eben diese Intervention setzt und die Firma hat dann einfach einen Vorteil. Es geht zum Beispiel aber auch Infrastrukturphänomene, dass wenn jetzt der Parkplatz der Mitarbeiter nicht vergrößert werden kann, dann ist halt irgendwann nicht mehr Platz zum Wachsen und ich muss mit dieser Menge an Platz auskommen oder muss halt einen zweiten Standort gründen. Aber wenn jetzt die Politik sagt, okay, wir geben euch jetzt nochmal eine Haltestelle, dann könnte ich da natürlich noch viel mehr Menschen hinfahren, die dann dort ihre Arbeit machen können. Und so verzerrt natürlich dann irgendwie jeder Eingriff in der Infrastruktur dann auch die Rahmenbedingungen.
Platzmangel ist natürlich ein Punkt, den du erwähnen musstest als Schwabe. Wir wissen es alle in Stuttgart, dieser Kessel, da ist Platz entsprechend natürlich so ein Thema, wo man drauf schauen muss, dass man eigentlich noch wachsen kann. Was für mich auch so ein Thema ist, und da würde mich interessieren, ob du das ähnlich siehst. Also wir haben jetzt einmal das Geldsystem, wo der Staat natürlich auch intervenieren kann, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, zum Beispiel über einen Bailout oder irgendwie Firmen da entsprechend unterstützt, Subventionen sicherlich ja auch ein Thema, das damit reinfließt. Also entsprechend auch da greift der Staat natürlich in den Markt ein. Und ich meine, Subventionen fließen jetzt, glaube ich, eher seltener an den Handwerker, der irgendwie 2, 3, 4 Mitarbeiter hat, sondern eher dann an die großen Firmen. Und ein weiterer Punkt ist für mich auch, was auch von staatlicher Seite kommt, eben dieses ganze Thema Bürokratie und Regulatorik. Weil ich würde jetzt sagen, und da habe ich natürlich meine Bankerbrille auf, es gibt so viel Regulatorik im Banken-, Finanzbereich, aber auch in anderen Bereichen, diese ganze Bürokratie, die wir durch Berlin, aber auch durch Brüssel mittlerweile haben, dass kleine Firmen das Problem haben, sei es nur die Steuererklärung, da für einen Steuerberater irgendwie Unterlagen vorbereiten, aber auch gerade Landwirtschaft, was man aktuell ja mitbekommt mit den Bauernprotesten, was die für Auflagen haben von der EU, das ist ja brutal. Und natürlich ist da ein größerer Betrieb oder ein größeres Unternehmen auch im Vorteil, weil die Auflagen habe ich einmal, ich brauche eine Person, die sich damit auskennt. Und wenn ich natürlich einen Ein-Mann-Betrieb habe, dann frisst diese Bürokratie natürlich meinen ganzen Alltag auf.
Genau, also diese Fixkosten der Bürokratie kann natürlich auf alle Produkte umgelegt werden. Wenn man jetzt aber nur ein kleiner Betrieb ist, dann ist es natürlich nicht einfach möglich, ja.
Was für mich dann natürlich immer so ein klassisches Beispiel ist, und das denke ich, in Deutschland werden das alle so ein bisschen mitbekommen haben die letzten Jahre, hat natürlich unterschiedliche Gründe, aber ich sehe da einen Mitgrund gerade bei der Bürokratie oder Regulatorik. Wenn man schaut, es gibt in Deutschland über 1000 Regionalbanken heute, also 350 Sparkassen und ich glaube, es sind noch über 700 Volksbanken, aber die fusionieren ständig. Und da ist es relativ offensichtlich, weil die brauchen einen Geldwäschebeauftragten, die brauchen einen Datenschützer und so weiter und so fort, um diese ganzen Vorlagen oder Aufgaben zu erfüllen sozusagen. Wenn ich jetzt aber 2 Volksbanken zusammenschmeiße, ja, dann brauchen sie immer noch einen Datenschützer und einen, der entsprechend nach der Geldwäsche schaut. Und die Aufwände fallen dann nicht mehr im Doppelten an. Und deshalb glaube ich, dass wir da auch in Zukunft eine noch größere Fusionswelle sehen werden, was sich dann auch im Prinzip widerspiegelt mit, wir haben, ich will jetzt nicht von größeren Banken sprechen, weil natürlich wir immer noch sehr, sehr dezentral sind, was das angeht in Deutschland. Aber diese Fusionswelle haben wir zum Beispiel ja auch in Amerika gesehen mit der Regionalbankenkrise, wo dann entsprechend der eine gerettet wurde oder die Credit Suisse, die entsprechend übernommen werden musste, nenne ich es jetzt mal, mit staatlicher Unterstützung von der UBS. Also auch da haben wir immer diese, ja, ich nenne es Zentralisierungstendenzen zu einer immer größeren Firmenstruktur eigentlich.
Ja, also es gibt neben diesen Skaleneffekten gibt es auch noch eine weitere Bezeichnung, die heißt im Englischen Economics of Scope. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt der Kaufland ganz viel Produkte anbietet, dann macht es noch mehr Sinn, noch ein zusätzliches Produkt anzubieten, weil ich dann einfach noch mehr potenzielle Kunden anlocke. Oder wenn ich noch eine Bäckerei in Eingang mache, dann habe ich einfach noch eine viel größere Produktpalette abgebildet, wenn die Leute eh schon da sind. Das ist dann noch so was weiteres, was neben den Skaleneffekten für eine weitere Produktmenge eben dann auch noch hinzukommt. Dass solche Konstrukte eben dann auch noch das Portfolio erweitern können.
Und ich meine, das ist ein völlig logischer Schritt eigentlich. Wenn ich in den Supermarkt gehe und da ist auch noch ein Bäcker drin, ja, dann spare ich mir einen Weg. Von dem her passt das natürlich dann auch für den Endkunden, ja. Was mich da auch noch interessieren würde, bevor wir vielleicht auch auf die negativen Skaleneffekte gehen, die du sicherlich uns auch noch beschreiben kannst, wie siehst du das Thema Netzwerkeffekte? Also wir haben die Skaleneffekte, aber es gibt ja auch Netzwerkeffekte. Bist du der Meinung, das spielt irgendwie zusammen? Weil ich kann es irgendwie gedanklich nicht genau trennen. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, wir haben Meta, also Facebook. Die haben Facebook selber. Heute wahrscheinlich relevanter ist dann eher Instagram oder WhatsApp. Wir haben Amazon, die nicht mehr nur Bücher verkaufen. Wir haben Apple, Google und so weiter, die alle nicht mehr in einem Bereich unterwegs sind, sondern entsprechend immer mehr Bereiche haben, dadurch immer größer werden und gefühlt hört der Wachstum ja irgendwie gar nicht auf, vor allem gerade in dieser digitalen Welt. Also wie siehst du dieses Zusammenspiel von Skaleneffekten und Netzwerkeffekten?
Ich sehe das auf jeden Fall auch sehr eng verdrahtet. Also ein Grund von Skaleneffekten sind ja auch diese immateriellen Güter, bei denen es nahezu nichts kostet, um sie zu kopieren, um sie dann eben einem weiteren Kunden weiterzugeben. Und bei den Netzwerkeneffekten ist es ja aber so, dass alle, die teilnehmen, profitieren. Und wenn du jetzt eh schon viele Kunden erreichst, dann macht es natürlich Sinn, auch zu sagen, okay, die können auch irgendwas einbringen, sei es jetzt Informationen oder eigene Musik, eigene Podcasts, eigene Videos, dass ich so dann eben die Kunden nicht nur zu Kunden mache, sondern auch noch zu Produzenten und so dann ein Ökosystem aufbaue, was eben immer mehr anzieht. Bei der Automobilindustrie zum Beispiel, klar, da habe ich jetzt die Kunden, aber allein dadurch, dass ich viele Kunden habe, habe ich dann viele Logistiker, habe ich viele, die sich Werbefilme anschauen oder machen, dann bildet sich einfach so ein Ökosystem, was voneinander profitiert, weil man eben dieselbe Sprache spricht und das skaliert natürlich dann, ja. Aber bei Netzwerkeffekten ist es nicht so sehr abhängig so von dem Produzent selbst, sondern eben, dass eben die Menschen auch was einbringen und mitmachen.
Ja, ich glaube, das eine spielt ja mit dem anderen irgendwie so Hand in Hand ein bisschen, wie du sagst. Also wenn ich natürlich eine große Zielgruppe habe, dann wird die weitere Stücke werden immer, immer günstiger und ich kann entsprechend natürlich beim gleichen Betrag, den ich absetzen kann, bleibt mehr auf der Marge hängen und ich werde halt entsprechend noch profitabler dann sozusagen. Ein zweiter Punkt, der mir auch noch eingefallen ist, als ich mir in der Vorbereitung auf die Folge Gedanken gemacht habe, ist so ein Beispiel, das bestimmt viele Zuhörer auch schon gehört haben, so die Marktmacht, die Discounter zum Beispiel im Handel haben. Also es gibt ja immer dieses Beispiel, das da, glaube ich, genannt wird, von Aldi, wo man sagt, ja okay, gerade aktuell natürlich mit den Bauerprotesten, Aldi drückt die Preise durch und die Landwirte bekommen dann halt für die Milch oder die Butter oder was auch immer einen lächerlichen Betrag und den teilweise dann sogar irgendwie 90 Tage später. Also die Großen haben natürlich auch eine viel größere Verhandlungsmacht, wo ich zum Beispiel auch bei mir jetzt im Bereich der Kartenzahlung sehe, ein Aldi, Lidl oder eine Tankstelle Aral, Shell und Co., die bezahlen viel, viel weniger für die Akzeptanz der Kartenzahlung wie der Einzelhändler um die Ecke. Also diese Marktmacht der Großen führt eben dazu, dass sie noch profitabler werden.
Genau, also größere Mengen sind auch einfach statistisch gesehen besser planbar und deswegen hat man natürlich bessere Verhandlungspositionen. Genau. Oder halt, man hat ja auch die Vorteile durch Standardisierung, durch Normierung, durch eine zentrale Reservehaltung. Das spielt natürlich alles mit rein.
Dann lass uns sozusagen rüberschweifen zu den negativen Skaleneffekten. Was steckt genau dahinter oder was versteht man da jetzt drunter? Also gibt es im Prinzip diese Skaleneffekte, die wir jetzt gerade beschrieben haben, können die sozusagen auch ins Negative umschlagen?
Genau. Auf Wikipedia steht zwar, dass die positiven Skaleneffekte irgendwann zu einem natürlichen Monopol führen können, was ja so viel bedeutet wie einer wird extrem produktiv, der setzt sich gegen alle durch, verdrängt alle anderen und ist nicht mehr wieder zu verdrängen. Und dem Narrativ möchte ich eben was entgegenstellen, indem ich eben sagen möchte, hey, es gibt auch noch die negativen Skaleneffekte, das heißt, es gibt auch Gründe, warum Unternehmen eben nicht unendlich wachsen können. Und die zum Beispiel gibt es gar keine deutsche Wikipedia-Seite über die negativen Skaleneffekte, es gibt nur eine über die positiven Skaleneffekte. Und die zweite Kraft, die eben am Unternehmen zieht, auf die möchten wir, denke ich, jetzt, glaube ich, eingehen, weil es gibt eben Dinge, die werden ineffizienter, je größer man wird.
Was wären da so klassische Beispiele? Ist das auch irgendwie branchenspezifisch oder ist das bei allen Firmen, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben?
Genau, also die 5 Punkte, die ich hier habe, die ist bei allen Firmen gleich. Also da gibt es zum einen die Wettbewerbsfaktoren. Das heißt, wenn ich extrem groß bin, dann habe ich vielleicht nicht mehr den Anreiz, jetzt alles zu geben. Das heißt, meine Motivation lässt vielleicht nach und ich bin einfach nicht mehr in diesem Stress oder in diesem Wettbewerb und werde deshalb ineffizienter und was wieder die Kosten eben hochtreibt. Das zweite ist, das hatten wir vorher auch schon angesprochen, sind die Infrastruktursachen. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Größe habe, dann kann ich nicht einfach noch weiter wachsen, weil einfach die Parkplätze begrenzt sind, die Produktionshalle ist begrenzt. Ich kann nicht unendlich viele Waren über eine bestimmte Lagerfläche durchpressen. Es geht einfach nicht. Das heißt, ich komme da räumlich eben an bestimmte Grenzen. Drittens wären es zum Beispiel organisatorische Hürden. Das heißt, wenn ich ein großes Unternehmen bin, dann brauche ich zum Beispiel eine Abteilung, die sich nur um HR, also um Nachwuchskräfte kümmert. Ich habe eine riesen Trainings- und Ausbildungsabteilung, die natürlich auch erstmal Kosten verursacht. Und je größer ich bin, desto mehr muss ich natürlich auch wieder rekrutieren und wieder ausbilden, was ja erstmal nicht produktiv ist, sondern immer eine Investition und Kosten für, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und genau. Weitere Sachen sind dann die Einkaufsverhalten. Das heißt eben, wenn ich große Geldtöpfe habe, dann feile ich jetzt nicht um den einzelnen Cent vielleicht, sondern ich sage, ja, passt schon hier, nimm. Also ich werde einfach nicht mehr so detailverliebt, weil ich einfach zu groß und zu behäbig geworden bin. Das Gleiche vielleicht auch dann im Bereich Innovation. Also wenn ich groß bin, dann sagt man vielleicht eher, okay, das haben wir schon immer so gemacht oder ich bin nicht in der Position, es zu ändern oder das haben wir noch nie so gemacht. Und das wird einfach dann immer mehr statisch, die Prozesse werden standardisiert und deswegen nicht mehr anpassungsfähig auf eben neue Innovationen, neue Umgebungen, neue Entwicklungen. Und das macht das Ganze natürlich eben schwerer, dann noch weiter zu wachsen, gerade wenn ich eben in einem dynamischen Marktumfeld sein muss. Und ein weiterer Punkt sind eben noch technische Hürden. Das heißt, irgendwann ist es gar nicht mehr möglich, diese Komplexität zu beherrschen, die es dann eben gibt, wenn Tausende, Zehntausende, Hunderttausende miteinander kommunizieren müssen, sich absprechen müssen. Das heißt, dann bin ich eben gezwungen, wieder kleinere Teams zu bilden, die sich dann auch kennen, wo man weiß, was der andere macht, damit eben auch zum Beispiel keine doppelten Arbeiten auftreten, weil in einem großen Konzern gibt es bestimmt den einen oder anderen, der was doppelt macht, einfach weil man gar nicht weiß, dass der andere dasselbe Thema hat. Und das sind eben insgesamt dann die Ineffizienzen.
Ich würde vielleicht noch ein Stück weitergehen mit dem Beispiel, dass Leute im Konzern was doppelt machen. Ich glaube, es gibt auch, je größer eine Firma ist, immer mehr Leute, die relativ wenig machen. Also jeder, der in einer großen Firma oder in einem Konzern mal gearbeitet hat, kennt diese Kollegen, diese Personen, die man eher irgendwie an der Kaffeebar sieht als am Arbeitsplatz. Und wenn sie am Arbeitsplatz sind, irgendwie auch nicht wirklich effektiv sind. Und dementsprechend, das gibt es ja eigentlich auch nur ab einer gewissen Größe. Und ein anderer Punkt, den ich persönlich jetzt auch schon kennengelernt habe, wenn wir eine gewisse Hierarchiestufe haben oder verschiedene Hierarchien haben, was je größer die Firma ist, wie du gerade beschrieben hast, brauchen wir kleinere Teams, zwangsläufig eben passieren wird, dann ist das Problem, dass je höher eine Person ist, ist sie immer weiter weg vom eigentlichen Tagesgeschäft, was die Firma produziert, verkauft, was auch immer. Das heißt, es gibt eine unfassbar hohe Informationsdichte, die man weitertragen muss, damit der Entscheider eine Entscheidung treffen kann, der aber zwangsläufig gar nicht so im Thema drin ist. Das heißt, erstmal muss die richtige Information nach oben gelangen, die muss jemand aufbereiten und so weiter. Also wir haben eigentlich irgendwie so eine Hierarchiestufe dazwischen, zwischen der klassischen, sagen wir mal, Produktion jetzt in dem Fall und der Führungsetage. Das heißt, diese ganzen Assistenzen, Berater, die da drumherum sind, die PowerPoint-Folien machen, Briefings schreiben und so weiter, die kosten ja auch wahnsinnig viel Geld und Aufwand. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Punkt, wo man in einer gewissen Größe dann wahrscheinlich auch einfach ineffizienter wird.
Genau, also ich beschäftige mich ja auch noch mit ökonomischen Fragestellungen, unter anderem, warum die Planwirtschaft eben nicht funktionieren kann. Und es gilt ja jetzt nicht nur für große Volkswirtschaften und Staaten, dass eben eine zentrale Instanz gar nicht wissen kann, was eben dezentral benötigt wird und gewünscht wird. Das gilt natürlich eben auch für Unternehmen, die eben extrem groß sind, dass es eben hier die Planung zentral gemacht wird, die Budgetplanung wird zentral gemacht. Und das hat einfach eben handlungslogische Widersprüche, oder es kann handlungslogisch nicht funktionieren, dass es eben effizient dann am Ende des Tages funktionieren kann, weshalb es eben dann diese Kräfte gibt, dass sich die großen Dinge immer wieder verkleinern müssen oder in sich zusammenfallen oder wieder scheitern, weil eben auf der einen Seite die Skaleneffekte wirken, dass Unternehmen größer werden, auf der anderen Seite die negativen Skaleneffekte wirken, dass die Unternehmen kleiner werden, und so müsste eigentlich in einer Marktwirtschaft eben sich das immer auspendeln, je nachdem welche Branche, welche Technologie man benutzt. Aber es würde halt nicht dazu kommen, dass die Organisationsstrukturen immer und immer größer werden und dementsprechend auch immer und immer ineffizienter werden, wie wir es vielleicht heute sehen in der Tendenz. Genau, also das ist halt auch immer so ein Kritikpunkt am Kapitalismus, dass man sagt, im Kapitalismus werden die Großen immer größer, der Reiche wird immer reicher. Aber wenn wir uns das wirklich anschauen, dann hat der Reiche oder der Große eben auch Nachteile, weil er nicht unendlich wachsen kann, weil er zunehmend eben diesen negativen Effekten ausgesetzt ist.
Jetzt hast du natürlich schon gesagt, müsste und könnte und so weiter. Das heißt, du hast natürlich irgendwas festgestellt, und deshalb sprechen wir natürlich über das Thema auch heute, durch deinem Eingangsstatement so ein bisschen schon angedeutet. Warum ist das heute nicht so? Also warum werden Firmen immer größer, oder warum ist es so, dass diese von dir gerade beschriebenen negativen Skaleneffekte nicht so wirklich, ich glaube, das bezeichnet, am Unternehmen zerren können? Das heißt, wir haben die positiven Skaleneffekte, also das Unternehmen profitiert, wächst und wächst und wächst, kann immer mehr produzieren, immer mehr Leute anstellen. Aber dieses Negative, das du jetzt gerade beschrieben hast, dass das heute so ein bisschen schwächer wird oder eigentlich wegfällt, woran liegt das?
Also aus meiner Sicht liegt die Kernursache eben im Geldsystem, weil wenn dieses Unternehmen eben immer mehr Geld bekommen kann, ohne jetzt dafür was zu tun, weil es jetzt eben durch Politikergeschenke ist oder weil es durch Subventionen ist oder weil es durch Kreditgeldschöpfung ist oder weil es durch Regulierung ist, dann werden eben diese negativen Skaleneffekte eben gehemmt, beziehungsweise die Skaleneffekte, die positiven Skaleneffekte können sich noch stärker durchsetzen, weshalb sich eben die Unternehmensgröße tendenziell eben vergrößert und es eben ja diese Hemmung nicht gibt und diese Zurückdrängung des Ineffizienten. Weil in einem marktwirtschaftlichen Prozess, wo man eben effizient sein muss, wo man eben am Ende des Tages möglichst effizient für den Kunden sein muss, würde sich eben eine solche ineffiziente Struktur nicht langfristig halten können. Aber dadurch, dass wir eben dann die Ineffizienz auch belohnen, durch die Politik, durch die Subvention, durch die Kreditgeldschöpfung, werden halt heutzutage die Unternehmen immer größer. Das heißt, die aktuellen großen Konzerne sind aus meiner Sicht kein Ergebnis des Kapitalismus, sondern eben dieses Interventionismus und dieses Eingreifens in den Markt.
Ich habe im Vorfeld mal geschaut, weil das letztes Jahr ja so ein Thema war und ich wollte die Zahlen auf jeden Fall richtig haben, was Thema Subventionen angeht. Die deutsche Regierung hat ja 9,9 Milliarden Euro für das Halbleiterwerk von Intel in Magdeburg locker gemacht und 5 Milliarden Euro für das Werk von TSMC in Dresden. Das ist natürlich schon ungeheure Summen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ein Halbleiterwerk konkurriert jetzt nicht mit der Firma, die irgendwie der Nachbar in seiner Garage irgendwie hat. Aber das sind ja schon wahnsinnige Summen, die Interventionismus, wie du es gerade bezeichnet hast, dann natürlich vollkommen unterstützen oder genau in diese Richtung gehen.
Ja, also die Zahlen kann ich jetzt genau nicht, aber ich habe sowas Ähnliches auch mal gelesen, wie viel 1.000 Euro das pro Mitarbeiter da sind.
Mhm. Und das ist Wahnsinn. Schon
also eine ordentliche Summe.
Ja, pro Arbeitsplatz, der dadurch geschaffen wird, das sind wirklich abstruse Summen, weil so viele Mitarbeiter sind es nämlich am Ende gar nicht.
Ja, ja. Was das ist natürlich aber auch ein Extrembeispiel, aber es unterstützt unsere These.
Die wollte ich natürlich untermauern an der Stelle, ja. Was natürlich auch noch ein schöner Vergleich ist, wo wahrscheinlich die Hörer auch ein bisschen mehr damit anfangen können noch, als vielleicht der Einzelne mit der Halbleiterindustrie, das Thema Mika-Regulierung. Also das ist ein Thema, wo ich auch ganz klar sage, es hat unglaublich viele Vorteile, wir wissen alle, in welche Richtung es geht, was man darf, was nicht, aber in dieser Mika-Regulierung müssen die ganzen Crypto-Asset-Service-Provider, also die ganzen Krypto-Börsen und irgendwelche, die Dienste rund um Krypto-Assets anbieten, die müssen so viel Zeugs erfüllen und Auflagen erstellen. Also das geht halt sehr stark, was eine logische Konsequenz ist eigentlich, wenn man das betrachtet hat die letzten Jahre. Aber die müssen im Prinzip so eine Art Banklizenz beantragen beziehungsweise die ganzen Vorgaben erfüllen. Das heißt, wenn ich schon eine Banklizenz habe, und das haben natürlich nur Firmen, die eine gewisse Größe haben, die kriegen das locker hin, für die ist es relativ einfach, weil die haben entsprechend die Leute eh schon da. Wenn ich jetzt natürlich ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, kleine Firma bin, die irgendwie ein bisschen Bitcoin verkauft, eher so Startup-mäßig, Fintech-mäßig unterwegs ist, für die ist es natürlich eine riesen Herausforderung. Das heißt, auch hier in diesem Markt schaffe ich eigentlich eine wahnsinnige Hürde für kleine Unternehmen und das führt natürlich dazu, dass es deutlich weniger Player im Markt gibt, die es vielleicht nicht gäbe, wenn ich nicht so hohe Hürden hätte hier von der regulatorischen Seite. Wie siehst du das Thema Kreditvergabe? Also klar, wir sprechen natürlich allgemein über das Geldsystem. Da spielt natürlich jetzt an der Stelle vor allem die Kreditvergabe auch eine große Rolle, weil natürlich eine große Firma, ich sage jetzt mal, mehr Fremdkapital aufnehmen kann, leichter aufnehmen kann. Spielt das für dich eine große Rolle in dem Beispiel?
Es kommt darauf an, was für ein Kredit es ist. Also wenn es jetzt eine Kreditschöpfung ist, weil neues Geld in Umlauf kommt, dadurch, dass man eben sehr kreditwürdig ist, weil man eh schon viele Assets hat, ist es ein Problem. Wenn es jetzt aber ein Kredit ist, den man auf den Markt nimmt und dementsprechend auch marktgerechte Zinsen zahlen muss für das Kapital, das man aufnimmt, dann ist es kein Problem, weil dann müsste man sich natürlich an diesem Zinssatz eben auch orientieren, ob es dann Sinn macht oder nicht, ob man sich vielleicht überhebelt oder nicht. Also das sehe ich nicht als Gefahr, aber ich sehe es als Problem, dass wenn große neue Geldmengen in den Markt kommen, weil eben dann jetzt der Cantillon-Effekt herrscht, eben dass eben dann diese großen Verbände, die eben sehr kreditwürdig sind, eben auch sehr viel Kredit bekommen und so dann eben auch dadurch die Assets anziehen, weil sie eben als erstes auf dem Markt einkaufen können. Natürlich ist der Cantillon-Effekt auch eine Intervention hier und hindert die regulierenden Kräfte der negativen Skaleneffekte.
Und dann, da haben wir aber eigentlich schon drüber gesprochen, gibt es ja noch die Bailouts. Klar, ich kann natürlich, man kennt es vor allem aus der Bankenbranche, aber gibt ja entsprechend auch andere Branchen, wo das entsprechend dann sozusagen durchgeführt wird, wenn die Firma kurz vor der Pleite ist, ihr Liquidität fehlt, ja, dann kommt halt der Staat oder wer auch immer an der Stelle, greift ein, schützt die Arbeitsplätze, so wird es ja dann meistens von der Politik verkauft, aber das führt dann eben genau dazu, dass dieser negative Skaleneffekt, der jetzt eigentlich dann genau hier eingetreten wäre, sie waren nicht mehr profitabel, sie haben zu hoch gepokert, was auch immer, ja, wird dann entsprechend aufgekauft halt durch Politik, Markt, Zyklen greifen dann entsprechend halt einfach nicht mehr.
Ja, also die Marktwirtschaft ist ja eigentlich sehr gut darin, ineffiziente Strukturen auszusortieren und genau das passiert dann eben nicht, indem dann eben diese ineffizienten Strukturen, die eigentlich pleite gegangen wären, doch nicht pleite gehen und so werden dann insgesamt die Lebenshaltungskosten für die Menschen teurer, weil eben die Menschen nicht woanders arbeiten könnten. Das hat natürlich dann Opportunitätskosten.
Bevor wir uns jetzt noch betrachten, wie das Ganze aussehen würde, wenn wir ein anderes Geldsystem hätten, du hast vorher den Punkt Monopole angesprochen. Wie wäre das, wenn wir einen, ich nenne es jetzt freien Markt haben, wo es jetzt eben nicht diesen Interventionismus durch Staaten beispielsweise gibt, durch die Politik, die da eingreift oder auch durch die Notenbank, die in einer krisenden Wirtschaft entsprechend Geld hinterher schmeißt. Würden sich da Monopole bilden oder, so hast du es angedeutet, gibt es irgendeinen Marktführer, der wird immer größer, nehmen wir als Beispiel Amazon, aber irgendwann wird er entsprechend ineffizient wegen den gerade genannten negativen Skaleneffekte und dadurch wird ein Monopol eigentlich durch den Markt automatisch aufgebrochen.
Ja, die Monopoldiskussion, die ist recht schwierig insgesamt so in der in der Lehre, weil die Frage ist erstmal, worauf hat man denn Monopol? Also man könnte sagen, jeder hat ein Monopol, nämlich weil er genau das ist, was er ist. Also du hast ein Monopol darauf, Daniel Drößler zu sein und ich habe ein Monopol darauf, ich zu sein. Deswegen gehen ja die Diskussionen immer recht schnell in ganz viele Richtungen, wo man dann eben die grundlegenden Definitionen eben vermischt. Aus meiner Sicht ist ein Monopol, sollte es denn entstehen, erstmal nichts Schlechtes, sofern der Kunde bedient wird. Es wird eben dann schlecht, wenn es nicht verdrängt werden kann, beziehungsweise wenn es eben festgesetzt wird, wenn es beschützt wird, sodass es eben nicht ständig sich dem Kunden aussetzen muss und die Kundenbedürfnisse befriedigen muss. Und das haben wir eben genau durch diese Skaleneffekte, dass eben die Unternehmen sich ständig der Realität oder dem Markt, wie auch immer man es nennen will, eben stellen müssen. Und so kommt es aus meiner Sicht dann eben in der Marktwirtschaft nicht zu Monopolen, weil eben ständig dieser Verdrängungswettbewerb herrscht, beziehungsweise die Kunden haben ja auch ständig die Möglichkeit, zu Substituten zu rennen, also zu Ersatzprodukten, wenn ihnen eben nicht gedient wird.
Gilt es für alle Branchen? Weil mir kommen jetzt so zwei, drei Beispiele in den Sinn. Jetzt, okay, heute kann man auf elektronischem Wege Daten versenden, aber früher gab es natürlich die Post, die Monopol hatte. Dann fällt mir zum Beispiel ein, so Richtung Telekom, die einfach irgendwie die Netze hat oder Infrastruktur hat, die kann ich ja nicht so einfach verdrängen. Das heißt, gibt es wahrscheinlich schon so ein paar Branchen oder würdest du sagen, nee, irgendwann kommt immer der Zeitpunkt, die Leute suchen dann halt irgendeine Alternative und dann ja, schicke ich eben keinen Brief mehr, sondern dann wird alles noch schneller digitalisiert und schneller elektronisch versendet.
Genau, also aus meiner Sicht gibt es eben immer die Möglichkeit, andere Technologien zu verwenden. Und klar, man würde jetzt sagen, okay, es lohnt sich jetzt nicht für uns, auf Briefverkehr zurückzugehen, sollte das Internet zu teuer werden. Aber irgendwann kommt halt immer die Grenze. Wenn es der Internetanbieter übertreibt, dann würden wir halt doch wieder zurückspringen, auch wenn es jetzt dann insgesamt teurer werden würde oder ineffizienter. Die Frage ist immer, wer sollte das bestimmen? Sollte das eine zentrale Instanz bestimmen, was jetzt durchsetzt oder verboten werden muss oder abgeschafft werden muss? Oder sind es halt doch dann die Marktkräfte? Und ich glaube da sehr an die Marktkräfte, weil eben ich am Ende des Tages auch daran glaube, dass der Mensch am besten weiß, was für ihn am besten ist. Im Notfall muss er halt dann umziehen, aber das wäre dann eben auch der Markt, dass er eben dorthin zieht, wo die Rahmenbedingungen besser sind.
Diese Marktkräfte, also ist ja auch so ein Beispiel in der Politik, wenn es heißt, ja, das regelt der Markt und sich da dann entsprechend viele Parteien und Politiker über diese Aussage dann ja auch lustig machen oder das irgendwie ja, ironisch meinen. diese Marktkräfte brauchen halt relativ lange Zeit, oder? Das würde ich jetzt als das Hauptproblem sehen, dass man sagt, ja, okay, vielleicht regelt das der Markt, aber er braucht so lange, dass die Politik das einfach nicht abwarten kann und das entsprechend interveniert.
Ja, das nützt die Politik natürlich auch immer zum eigenen Vorteil aus, dass sie eben sagt, sie können es schneller, als es normalerweise passieren würde. Ich meine, wenn ich jetzt von hier nach Australien will, dann kann ich auch nicht das in einer Stunde haben, sondern ich muss halt den Weg auf mich nehmen, oder? Ich muss halt erstmal zum Flughafen ins Flugzeug einsteigen oder zum Hafen und ins Schiff einsteigen. Es gibt einfach Naturkräfte, die hier die Sache limitieren. Und genauso eben ist es eben auch dann in wirtschaftlichen Fragen. Also die Produktion kann halt nicht von heute auf morgen verändert werden. Es braucht Anpassungsprozesse. Es braucht eben Zeit. Und es gibt eben hier dann eben Dynamiken, die sich nicht beschleunigen lassen. Genau.
Jetzt haben wir den Status quo so ein bisschen beleuchtet. Jetzt kann man natürlich zum Ende hin noch so eine Art Was-wäre-wenn-Spiel machen. Was wäre jetzt, wenn wir ein anderes Geldsystem hätten? Da fällt mir als Beispiel dieses Bitcoin-Thema ein mit einem harten Geldsystem. Also ich kann nicht relativ leicht wie heute die Geldpolitik verändern, mich verschulden und entsprechend intervenieren. Was würde sich da alles deiner Meinung nach ändern? Also wie würde das aussehen, wenn wir jetzt heute ein hartes Geldsystem hätten? Jetzt vielleicht nicht der Cut von heute auf morgen passiert, aber wenn wir einfach in einem harten Geldsystem wären, wie würde sich dieses Thema Größe von Firmen eigentlich darunter entwickeln?
Also wie groß das Unternehmen dann im Einzelnen wird, das lässt sich natürlich nicht sagen, weil wir haben bis dorthin vielleicht andere Technologien, wir haben andere Organisationsstrukturen, deswegen ist das natürlich schwer zu sagen, aber aus meiner Sicht werden sich dann eben sowohl diese positiven als auch diese negativen Skaleneffekte ausspielen können. Das heißt, wir werden regulierende Kräfte haben, sodass eben die Unternehmen zwar wachsen, weil es sich lohnt, zusammenzuarbeiten, die Arbeitsteilung durchzuführen, in Maschinen zu investieren, aber genauso werden sie aber nicht unendlich wachsen können, weil es eben räumliche Beschränktheit gibt, es gibt eine Budgetknappheit, es gibt eine organisatorische Komplexität und so kommt es dann eben insgesamt zu dezentralen, kleineren Einheiten als heute, was natürlich, wie wir jetzt wahrscheinlich auch und du in deinem Podcast schon öfter diskutiert hast, warum Dezentralität Vorteile haben kann zu Zentralität, was dann natürlich auch zu einer Welt passt, die eben dynamischer ist und sich besser anpassen kann, weil sie eben dann doch nicht so starr ist und vor allem nicht so stark erhalten wird durch die zentrale Instanz, die eben dann die Regulierung schaffen kann, den Kredit ausweiten kann, die Subventionen verteilen kann, den Bailout verteilen kann.
Ja, starr ist, glaube ich, ein Beispiel, wenn jeder mal kurz 2-3 Sekunden überlegt, was gab es eigentlich für große Firmen oder Weltmarktführer, die pleite gegangen sind, weil sie zu starr waren oder Innovationen verpasst haben. Also Nokia, Kodak oder sowas, gibt es ja schöne Beispiele, die einfach Innovationen verpasst haben, weil sie vielleicht einfach zu starr waren oder ja einfach sich zu sicher gefühlt haben dann auch an ihrer Stelle.
Ja, vielleicht noch ein Punkt. Oftmals kommt ja der, okay, große Investitionen brauchen auch viel Kapital und Anfangsinvestitionen. Wo kommt dann das Geld her? Und in einem freien Markt wäre es halt einfach so, dass zunehmend die Unternehmen sich organisch entwickeln müssten. Das heißt, sie könnten eben nicht so viel Fremdkapital aufnehmen oder Fremdsubventionen nehmen, sondern sie müssten eben aus den laufenden Gewinnen ihre Investitionen und ihre Forschung finanzieren und eben auch das Ganze aus dem eigenen Risiko machen, wenn es eben insgesamt nicht so einen großen Fremdkapitalmarkt gibt. Genau, also das kommt ja natürlich auch immer dann oft als Punkt, wo nehmen die Firmen dann ihr Geld her und das müssen sie eben dann aus der eigenen Arbeitskraft eben stemmen.
Ja, da kann man natürlich nur mutmaßen. Klar kann man jetzt schauen, wie es sich historisch entwickelt hat unter einem Goldstandard oder ähnlichem, aber ich glaube, die Zeit hat sich dann doch über die Jahre ein bisschen verändert. Wir sind in einer ganz anderen Welt, als es unter dem Goldstandard waren, also seit dem Zeitpunkt, wo der Goldstandard auch wirklich ein Goldstandard war, der entsprechend gedeckt war. Und das kann man sich in gewissen Branchen ja fast nicht vorstellen, wenn man jetzt die Automobilbranche nimmt oder alles, was Richtung Forschung geht, Gesundheit und so weiter, was da teilweise ja Gelder fließen, bevor Geld verdient wird, das wäre so wahrscheinlich nicht mehr vorstellbar, wo wir dann natürlich auch nicht im Detail wissen, wie sich so eine Branche eigentlich entwickeln würde. Du hast gesagt, sie würde langsamer, organischer wachsen. Und ja, wir haben da einfach diesen limitierenden Faktor Geld, den wir heute schlichtweg nicht sehen. Ja, und dann, wie du es beschrieben hast, gibt es dann halt kein Bailout. Und dann überlege ich mir als Unternehmer natürlich auch, wie sehr gehe ich ins Risiko, was traue ich mich eigentlich, und ich überlege mir vielleicht auch zweimal, für was ich eigentlich Geld ausgebe, und dann bin ich vielleicht auch am Ende effizienter.
Ja, genau. Also dann kommen wir zu dem Punkt, dass eben auch die großen Organisationsstrukturen heutzutage nicht mehr oder selten Eigentümer geführt sind. Und das würde sich natürlich dann auch verändern, dass wenn die kleinen Unternehmungen wieder Eigentümer geführt sind, dass dann auch das Risiko ganz anders abgewogen wird und die Verantwortlichen auch dann anders haften als heute.
Ja, perfekt. Dann, Leo, danke ich dir. Ich glaube, dann haben wir das Thema mal schön abgerundet, wie du es eingangs erwähnt hast. Ein Thema, über das man, glaube ich, nicht so häufig spricht, über das man sich aber sicherlich gut austauschen kann beim nächsten Meetup. Und das steht hoffentlich bald an. Von dem her, vielen Dank für deine Zeit. Und wir verlinken natürlich fixyourmoney.space entsprechend in den Shownotes. Und da kann sich der ein oder andere, von mir aus Nvidia oder auch andere Charts, natürlich dann auch mal in Bitcoin anzeigen lassen.
Genau, vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Leo.
Ciao.